Es ist doch immer das Gleiche. Es ist doch immer das Gleiche. Schlagen Sie bitte auf 1. Mose 3. Ersten Mose 3, wir beginnen im ersten Vers. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Vers 2, da sprach die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Es ist esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Soweit scheint erstmal alles richtig zu laufen. Es läuft gut. Eva hat den verdrehten Worten der Schlange mit Gottes Aussage gekontert. Und sie stellt der Schlange klar, dass Gott nie gesagt hat, dass man von keinem Baum essen darf. Schlichtweg eine Lüge. Es ist schlichtweg eine Lüge. Diese Welt wird durch genau solche Lügen, falsche Auslegung des Wortes Gottes, von Gott ferngehalten. Bitte schlagen Sie auf Matthäus 16. Matthäus 16 und wir lesen Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht übertreten, sollen sie nicht überwältigen. Jetzt merkt bei mir, ich lese aus der Schlachterbibel, und die Schlachterbibel merkt Folgendes an. Petrus hier, griechisch Petros mit O, Petros, die männliche Form, bedeutet Stein. Ein kleiner Stein, wie man ihn auf der Straße findet. Während das Wort für Felsen, wo er sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, hier die weibliche Form benutzt wird, Petra. Und hier merkt die Schlachterbibel an, das heißt Stein, Fels oder gar Felsengebirge. Und weiter sagt die Schlachterbibel, der Felsen, auf dem Christus seine Gemeinde baut, ist er selbst. Petrus ist ein lebendiger Stein in diesem großen Bau. Gott baut auf keinen Menschen. Auch hier sagt die Schlange wieder, halt, es wird doch auf Petrus gebaut. Die Kirche wird nicht auf Petrus gebaut. Sie wird auf Christus gebaut. Der Vater baut auf seinen Sohn, er ist das Fundament. Und so geht's durch die ganze Geschichte, durch die ganze Bibel. Schlagen Sie bitte auf 1. Korinther. 1. Korinther. 1. Korinther 10. Nein, wir lesen nur Vers 4. Denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und hier, wo es heißt, der Fels aber war Christus, wird das gleiche Wort benutzt. Petra, wieder gemünzt auf Christus, dieser große Felsblock, auf den gebaut wird. Nicht auf Petrus oder irgendeinen anderen Menschen oder irgendeinen Heiligen. 1. Korinther 3. 1. Korinther 3. Angefangen in Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Vers 10. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Oder steht hier Petrus? Nein, steht da nicht. Natürlich nicht. Ist ja auch blasphemisch. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2. Die Wahrheit ist unglaublich wichtig. Und Lügen bringen einen von Gott weg. 1. Petrus 2, angefangen in Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, wie es Petrus auch ist, ein kleiner lebendiger Stein. Als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Vers 6, darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion. Zion ist die Gemeinde, die Kirche Gottes, auf Christus aufgebaut. Ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. An wen sollen wir glauben? An Christus. An Christus sollen wir glauben. Wenn wir diese Stellen zusammennehmen, ist Christus der Eckstein, der Fels, auf den alles gegründet ist. Wir haben Anteil an diesem Bau. Das haben wir. An Gottes geistlichem Haus. Eben aber als kleine, kleine, lebendige Steine. Es ist der Baumeister. Gott ist der Baumeister dieses Werkes. Gott ist der alleinige Gesetzgeber. Er ist der Schöpfer von allem. So war es eben auch bei Adam und Eva, die Stelle, die wir zuerst gelesen haben. Sie waren von Gott unterrichtet und sie hatten die Möglichkeit, vom Baum des Lebens zu essen und den Heiligen Geist zu bekommen. Eben auch ein kleiner Stein zu sein vom ganzen Bauwerk. Die Möglichkeit hatten sie. Hätten sie das getan, hätten sie ewiges Leben bekommen und sie wären nicht gestorben, wie Gott es versprochen hat. Doch wir lesen leider etwas anderes. Kehren wir zurück zu 1. Mose 3. Kehren wir zurück zu 1. Mose 3. Entschuldigen Sie bitte, ich trage noch etwas, einen Husten mit mir rum. Wir lesen nun weiter, in 3 waren wir lesen jetzt in Vers 4 weiter. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, Vers 5, sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist, Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum, so wie die Sünde eben ist, verlockend von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihr Mann, der bei ihr war und auch er aß. Das ist der geschichtliche Zeitpunkt, wo es begann, dass der Mensch für sich selbst erkannte, was gut und böse ist. Das ist der Zeitpunkt, wo der Mensch anfing, für sich selbst zu bestimmen, was richtig und falsch ist, welche Gebote für ihn richtig, welche falsch sind. In einem Bibelwörterbuch habe ich folgende Erklärung zum Wort Sünde gefunden. Und da schlackern einem die Ohren. Von Adam bis auf Mose hat der Mensch nicht gesündigt. In der Gleichheit der Übertretung Adams. Trotzdem sündigt der Mensch und starb. Jetzt wird Römer 5,14 zitiert. Schlagen wir nicht auf. Adam wurde ein bestimmtes Gebot gegeben, dem er nicht gehorchte. Und jetzt wird Mose zitiert. Die sagen, es gab ein Gebot. Du sollst von allen Bäumen essen, außer dem in der Mitte. Adam hat es nicht befolgt, das wird ihm angerechnet. Sonst nichts, laut dem Bibelwörterbuch. Aber von Adam bis Mose wurde kein bestimmtes Gesetz ausgerufen. Das ist ihr Problem. Also gab es auch keine Übertretung. Trotzdem gab es Sünde im Sinne von Gesetzlosigkeit. Ja, was ist denn Gesetzlosigkeit, wenn nicht Sünde? Und diese führt zur Sinnflut. Diese Unterscheidung geht auch aus Römer 4,15 und Römer 2,12 hervor. Dann wird es zitiert, denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Weiter lese ich erst gar nicht. Diese komplett falsche Erläuterung, das ist das perfekte Beispiel, wie Lügen in die Welt gestreut werden, um Sünde zu verharmlosen. Wenn Menschen eben für sich selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Ich lese ihn mal aus der Luther 2017, 1. Timotheus 2,14 vor. Und da schreibt Luther wie folgt die Übersetzung. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Es gab Gebote. Wer mehr darüber erfahren möchte, ab wann die 10 Gebote eben gültig waren, der sollte die Broschüre Die 10 Gebote studieren. Die ist bei uns kostenlos erhältlich. Also, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, kein Problem. Kein Problem. Des Weiteren sollte man nicht vergessen, dass Satan vor dem Menschen gelebt hat und er hat schon gesündigt. Sünde war schon vorher da. Also das ist totaler Quatsch, was das Wörterbuch hier anmerkt. Der Mensch begann sein Leben selber zu gestalten und das alles unter sehr viel Mühe. Und das lesen wir im Prediger. Prediger 2, Vers 11. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Das ist das, was die Sünde mit sich brachte. Mühe. Der Mensch hatte nun Mühe. Nicht nur, dass man eben viel Mühe hatte. Es wurden sehr, sehr oft falsche Entscheidungen getroffen. Und diese unglaublich vielen falschen Entscheidungen hatten Konsequenzen. Unter anderem der erste Mord zwischen zwei Brüdern, Kain und Abel. Die Sintflut bei Noah, weil die Bosheit der Menschen ihren Höhepunkt erreichte, schlagen Sie auf 1. Mose 6. 1. Mose 6, angefangen in Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, Vers 6, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. So weit hat es der Mensch schon wieder geschafft. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Danach begann eine neue Zivilisation mit Noah und seiner Familie. Das Ganze ging so lang gut, bis der Mensch sich technisch so weit entwickelt hatte, dass Gott beim Turmfall zu Babel die Sprachen verwirrte. Weil der Mensch so weit war und bereit war, auch die ganze Welt zu zerstören. Gott hat eingegriffen. Es folgt die Berufung Abrahams. Und nach geraumer Zeit die Rettung Lots aus Sodom und Gomorra. Wieder eine Zeit, wo der Mensch es geschafft, dass Gott mit drastischen Mitteln eingreifen musste. 1. Mose 19. 1. Mose 19. Angefangen 23. Und die Sonne ging auf über der Erde. Als Lot nach Zoar kam, Vers 24, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn, vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner. Alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewesen war. Vers 26, und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Immer und immer wieder das Gleiche. Es kam die Zeit, wo Mose berufen wurde, weil Gott die circa 400 Jahre Sklaverei der Israeliten in Ägypten beenden wollte. Dies ist auch durch einen spektakulären Auszug aus Ägypten, der Auszug aus Ägypten, durch Gottes starkes Eingreifen gelungen. Die Israeliten bekamen erneut die 10 Gebote, weil sie in der langen Sklaverei der 400 Jahre die Gebräuche der Ägypter übernahmen. Und sie haben Gottes Gebote vergessen. Sie gerieten in Vergessenheit. 2. Mose 20. 2. Mose 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen ist, damit ihr nicht sündigt. Die Gebote sind dazu da, dass wir wissen, was falsch und richtig ist, damit wir nicht sündigen. Hört doch bitte auf, es ist immer das Gleiche. Hört auf zu sündigen. Es folgen Richter, es folgen Könige, es folgen Propheten und Prophetinnen, die dem Menschen warnen, von Gott nicht abzufallen. Die ganze Zeit über. Doch die Menschheit macht ihre eigene Religion und ihre eigenen Götter. Gott ist unglaublich klar in seinen Aussagen. Unmissverständlich. Schlagen Sie bitte auf Jesaja 45. Jetzt kommen die langen Bibelstellen. Aber es ist halt so. Jesaja 45. Wir fangen an in die Überschrift in der Schlachterbibel, der Herr ist der einzige Gott. Wir fangen an in Vers 5. Ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, Vers 6, damit vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Vers 7, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe, ich, der Herr, vollbringe dies alles. Träufelt ihr Himmel von oben herab, Vers 8, und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit, die Erde tue sich auf und es sprosse Heil hervor und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Vers 9. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände. Vers 10. Wehe dem, der zum Vater spricht, warum zeugst du? Und zur Frau, warum gebierst du? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wegen der Zukunft befragt mich meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Vers 12. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Herr. Vers 13, ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und will all seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen, und zwar weder um Geld noch um Gaben, spricht der Herr der Herrscher. Generation für Generation muss Gott immer wieder das Gleiche sehen. Immer wieder das Gleiche. Jeremia 44. Wir lesen von 6 bis 20. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich? Seit der Zeit, entschuldigen Sie, Jesaja. War schon richtig, oder? Okay. Jesaja 44, 6 bis 20. Jetzt sind wir bei Vers 7. Jesaja ist es. Jesaja 44, 6 bis 20. Vers 7. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich? Seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe. Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels wie Christus. Ich weiß keinen, sagt Gott. Weiter in Vers 9. Alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, sodass sie zu Schanden werden. Vers 10. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne den Nutzen davon zu erwarten? Siehe, Vers 11, alle, die mit ihm Gemeinschaft haben, werden zu Schanden. Und seine Werkmeister sind auch nur Menschen und mögen sie alle sich vereinigen und zusammenstehen. Sie müssen doch erschrecken, um miteinander zu Schanden werden. Der Kunstschmied, Vers 12, hat einen Meißel und er arbeitet in der Glut und bildet es mit Hämmern und fertigt es mit der Kraft seines Armes. Dabei leidet er Hunger, bis er kraftlos wird und trinkt kein Wasser, bis er ermattet ist. Vers 13. Der Holzschnitzer spannt die Messschnur aus. Er zeichnet es ab mit dem Stift, bearbeitet es mit dem Schnitzmesser und umreißt es mit dem Zirkel. Und er macht es nach dem Bildnis eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in seinem Haus wohnt. Man fällt sich Zedern und nimmt ein Steineiche oder eine Eiche und wählt sie sich aus unter den Bäumen des Waldes. Man pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Vers 15. Das dient dann dem Menschen als Brennholz und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein und damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott und betet ihn an. Er verfertigt sich ein Götzenbild und fällt davon nieder. Vers 16. Den einen Teil verbrennt er im Feuer. Bei dem anderen ist er Fleisch. Er brät einen Braten und sättigt sich. Er wärmt sich daran und spricht: Ah, ich habe mich erwärmt. Ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber macht er einen Gott. Sein Götzenbild. Er kniet davon nieder, verehrt es und fleht zu ihm und spricht: Errette mich, denn du bist mein Gott. Vers 18. Sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat die Augen verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Vers 19. Keiner nimmt es sich zu Herzen. Da ist weder Einsicht noch Verstand, dass man bei sich sagt, ich habe den einen Teil mit Feuer verbrannt und über seine Glut Brot gebacken, Fleisch gebraten und gegessen. Und aus dem Übrigen soll ich nun ein Gräuel machen? Sollte ich vor dem Holzklotz niederfallen? Vers 20. Wer der Asche nachgeht, den hat ein betrogenes Herz verführt. Er rettet seine Seele nicht und denkt nicht, es ist ja Betrug in meiner Rechten. Dazu gibt es wirklich nichts mehr zu sagen oder zu erläutern. Gott ist ganz klar in seinen Aussagen. Und doch wird Weihnachten gefeiert. Ja, was hat jetzt Weihnachten damit zu tun? Schlägt man sich nicht einen Baum und stellt es sich ins Wohnzimmer, ins Haus? Geschenke, Anbetung? Und doch wird irgendein Allah angebetet, wenn doch Christus der Einzige ist, der Fels. Und doch wird irgendein Buddha angebetet. Hört doch auf damit. Es ist immer das Gleiche. Und doch wird eine Maria im Himmel angebetet. Wie oft soll noch gewarnt werden? Jeremia 7. Jetzt kommt Jeremia. Jeremia 7, angefangen in Vers 16. Du aber sollst für dieses Volk keine Fürbitte einlegen, sollst weder flehen noch Gebet für sie erheben und nicht in mich dringen, denn ich werde dich keineswegs erhören. Vers 17. Siehst du denn nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems tun? Die Kinder lesen Holz zusammen und die Väter zünden das Feuer an. Die Frauen aber kneten Teig, um der Himmelskönigin Kuchen zu backen. Nichts Neues unter der Sonne, um der Himmelskönigin Kuchen zu backen. Und fremden Göttern spenden sie Trankopfer, um mich zu ärgern. Vers 19. Ärgern sie denn mich damit? Spricht der Herr. Und nicht vielmehr sich selbst, damit sie zu Schanden werden. Vers 20. Darum so spricht Gott der Herr. Siehe, mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und über das Vieh, über die Bäume des Feldes und über die Früchte der Erde. Und es wird unauslöschlich brennen wie in Sodom und Gomorra. Unauslöschlich brennen, Vers 21. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Bringt nur eure Brandopfer und eure Schlachtopfer hinzu und esst Fleisch. Denn ich habe zu euren Vätern nichts gesagt und ihnen nicht befohlen in Bezug auf Brandopfer und Schlachtopfer an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, Vers 23, sondern diese Worte habe ich ihnen befohlen. Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf den ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohlergeht. Vers 24. Aber sie gehorcht nicht. Sie gehorcht nicht und neigten mir ihr Ohr nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach ihren eigenen Geboten, ihren eigenen Herzen wandeln sie nach ihren Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens und sie wandten mit dem Rücken Sie wandten mir den Rücken zu und nicht ihr Angesicht. Vers 25. Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag habe ich euch alle meine Knechte, die Propheten, gesandt. Und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Aber sie haben mir nicht gehorcht und mir kein Gehör geschenkt, sondern sie zeigten sich noch halsstarriger und böser als ihre Väter. Vers 27. Und wenn du auch all diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und wenn du ihnen zurufst, werden sie dir nicht antworten. Vers 28. Darum sollst du zu ihnen sagen, dies ist das Volk, das auf die Stimme des Herrn, seines Gottes, nicht hören will und keine Züchtigung annimmt. Dahin ist die Wahrhaftigkeit ausgerottet aus ihrem Mund. Das Erschreckende dabei ist, es wird einfach nicht auf Gott gehört. Man liest es unglaublich. Unglaublich, was für Warnungen. Und die wollen, sie wollen nicht hören. In Jeremia 44. In Jeremia 4. Die wollen nicht hören. Jeremia 44. Wir beginnen bei Vers 15. Wir beginnen bei Vers 15. Wir lesen bis 30. Da antwortet dem Jeremia alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen fremden Göttern räucherten. Und alle Frauen, die da standen, eine große Gemeinde, auch das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte. Und sie sprachen, was das Wort angeht, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so wollen wir nicht auf dich hören, sondern wir wollen gewisslich alles das tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen, wie wir, unsere Väter, unsere Könige und Fürsten in den Städten Judas, auf den Straßen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unheil. Sobald wir aber aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern, und Trankopfer auszugießen, hat es uns überall gefehlt und wir wurden durch Schwert und Hunger aufgerieben. Und wenn wir der Himmelskönigin räuchern und Trankopfer ausgießen, tun wir das etwa ohne den Willen unserer Männer? Dass wir ihr Kuchen backen, um sie abzubilden und ihr Trankopfer spenden, Vers 20. Da redet Jeremia zu dem Volk, schon wieder zu den Männern und Frauen und zu allen Leuten, die ihm so geantwortet hatten. Hat etwa, Vers 21, der Herr nicht an das Räuchern gedacht, das ihr und eure Väter und eure Könige und eure Fürsten samt dem Volk des Landes in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems dargebracht habt? Er hat daran gedacht und es ist ihm in den Sinn gekommen. Ja, Vers 22, der Herr konnte es nicht länger ertragen angesichts der Bosheit eurer Taten, angesichts des Gräuel, die ihr verübtet. Darum ist euer Land zur Wüste geworden, zum Entsetzen und zum Fluch geworden. Unbewohnt, wie es heute der Fall ist, weil ihr geräuchert und gegen den Herrn gesündigt habt. Sie haben sich wieder eigene Gebote gemacht, sie haben sich wieder Götter geschaffen und das war der Grund des Unheils. Und jeder Mensch denkt doch nur das, was er will. Wenn man nicht auf Gott hören will, wird das Ganze nicht aufhören, bevor Christus nicht zurückkommt. Weil ihr geräuchert und gegen den Herrn gesündigt habt und nicht auf die Stimme des Herrn gehört habt und nicht in den Satzungen, im Gesetz, in den Ordnungen und den Zeugnissen gewandelt seid. Deshalb ist euch dieses Unheil widerfahren. Vers 24. Weiter sprach Jeremia zu dem ganzen Volk, auch zu allen Frauen, hört das Wort des Herrn. Ihr Juden alle, die im Land Ägypten wohnt, so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, ihr und eure Frauen, habt mit eurem eigenen Mund gesagt und mit euren eigenen Händen erfüllt, was ihr sagt. Wir wollen unbedingt unsere Gelübde erfüllen, die wir der Himmelskönigin gelobt haben. Wir wollen ihr räuchern, Trankopfer ausgießen. Haltet eure Gelübde nur. Aufrecht und erfüllt doch, was ihr gelobt habt. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Juden, alle, die ihr im Land Ägypten wohnt. Siehe, ich habe bei meinem großen Namen geschworen, spricht der Herr, dass mein Name nie mehr durch den Mund irgendeines Mannes aus Juda im ganzen Land Ägypten genannt werden soll, sodass er spräche, so wahr Gott der Herr lebt. Siehe, ich werde über sie wachen zum Unheil und nicht zum Guten. Und alle Männer von Juda im Land Ägypten sollen durch Schwert und Hunger aufgerieben werden, bis sie vernichtet sind. Es wird zwar ein zählbares Häuflein, die dem Schwert entkommen, aus dem Land Ägypten ins Land Juda zurückkehren, aber der ganze Überrest von Juda, der in das Land Ägypten gekommen ist, um sich dort aufzuhalten, wird erfahren, was sein Wort sich bestätigen wird, dass mein... Aber der ganze Überrest von Juda, der in das Land Ägypten gekommen ist, um sich dort aufzuhalten, wird erfahren, wessen Wort sich bestätigen wird, das meine oder das ihre. Und das soll für euch das Zeichen sein, spricht der Herr, dass ich euch an diesem Ort heimsuchen werde. Und daran könnt ihr erkennen, dass mein Wort sich an euch gewisslich erfüllen wird zum Unheil. So spricht der Herr, Vers 30, siehe, ich will den Pharao Hofra, den König von Ägypten, in die Hände seiner Feinde geben und in die Hand derer, die nach seinem Leben trachten, gleich wie Zedekia, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben habe, der sein Feind war und ihm nach dem Leben trachtet. Gott muss das jedes Mal aufs Neue ertragen, jedes Mal aufs Neue warnen. Nichts Neues unter der Sonne. Und wer glaubt, nur weil hier die Juden erwähnt sind, dass es nur die Juden betrifft, der sollte mal folgende Stelle sich zu Herzen nehmen. In Römer 3, Vers 29. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden, Vers 30. Denn es ist ja ein und derselbe Gott. Es gibt auch nur einen Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Vers 31. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Das Gesetz der 10 Gebote wird bestätigt. Das große Dilemma bei den Juden ist, dass sie ihren eigenen Gott, der zu ihren Vätern gesprochen hat, Christus, ablehnen. Sie tun ihn nicht anerkennen. Nein, noch viel schlimmer. Als Jesus lebte und auf Erden war, sagten sie damals ans Kreuz mit ihm. Es ist nicht nur der Gott der Juden. Jeder von uns hat Christus gekreuzigt durch Sünde. Jesus Christus ist der Gott des Alten Testamentes und wir wissen, dass er wegen und für jeden Menschen gestorben ist. Für jeden, der ihn akzeptiert, nur ihn akzeptiert als sein Erlöser und seine Sünden bereut. Aber wer heutzutage weiß noch, was Sünde ist? Wie viele Menschen wissen überhaupt noch, was Sünde ist? Sünde bedeutet, die Gesetze, die Gott erlassen hat, die 10 Gebote vor allem, die Satzung, die es näher beschreiben, wenn man diese übertritt, das ist Sünde. Hebräer 2. Es ist immer das Gleiche. Man will es nicht. Man will es nicht. Na. Hebräer 2. Ja, was ist denn jetzt los? Hebräer 2, angefangen Vers 8. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Vers 10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meine Brüder deinen Namen verkündigen, inmitten deiner Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum sagt er, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die mir Gott, der Vater, gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzt, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Und all diejenigen befreit, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Vers 16. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams. Der Gläubigen nimmt er sich an. Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft. Und die Sünde des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Im Leid werden wir stärker. Im Leid werden wir stärker. Christus ist für uns gestorben. Und ich denke, dass es jeder weiß, der hier zugeschaltet ist und auch sitzt. Das Passa steht vor der Tür und Christus holt uns aus diesem Ägypten heraus und zeigt uns auf, was zu beachten ist, was richtig ist, was falsch ist, wie wir zu leben haben. Die Menschen dieser Zeit, heute und zur Zeit der Apostel, kannten Gottes Wahrheit nicht. Man versteht Gottes Plan auch nicht. Niemand versteht Gottes Plan, weil man nicht versteht, warum der Mensch überhaupt gemacht ist. Und somit weiß man nichts von dem Potenzial. Und das ist eine Kernaussage der Bibel. Das ist die frohe Botschaft, das ist die gute Nachricht, um die es eigentlich geht. Das Potenzial des Menschen. Warum schickt er die Propheten und warnt alle? Weil er sie liebt. Paulus beschreibt, wie wichtig der Geist Gottes ist und dass man nur mit Führung Gottes das Verständnis erlangt. Gott fürchten, Gott gibt einem das Verständnis, man kommt zu ihm, lässt sich taufen und tut die Welt hinter sich lassen. Nur durch Gottes Verständnis kann man das erlangen, dass der Mensch über alles herrschen soll. Gott gibt das Verständnis in das Herz hinein, den Menschen, die ihn lieben, also sein Gesetz halten, die 10 Gebote schon wieder. Unabhängig der Person, unabhängig der Nationalität. Gott hat das Universum so wie diese Welt vor dem Menschen erschaffen, aber mit dem Ziel, dass der Mensch, der Gott werden soll, über alles herrschen wird. Natürlich will Satan, dass der Mensch verwirrt bleibt. Natürlich ist das sein Ziel und an irgendwelche Götzen glaubt. Natürlich tun uns diese Menschen unser Leben schwer machen. Sie wissen es aber nicht besser. Aber manche wollen es auch nicht. Sie beten diese Götzen an und er möchte eben das Potenzial des Menschen, soweit es für ihn geht, verhindern. Eine schlimme Lüge von der Schlange von Satan, du brauchst die 10 Gebote eben nicht mehr zu halten. Und es ist nicht schlimm, wenn du es nicht hältst. Du wirst schon nicht sterben. Nicht wahr? Du wirst nicht sterben. Dir wird nichts passieren und Christus ist doch gestorben und somit ist das Gesetz abgeschafft. Er ist doch für uns gestorben. Ist das so? Römer 7 könnte es sogar andeuten, dass das Gesetz nicht mehr zu halten ist. Römer 7, angefangen in Vers 1, wir lesen bis 4. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Vers 2, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn der Mann aber stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. Vers 3, so wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei. Also, das ist vom Gesetz frei, sodass sie kein Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann zu eigen wird. Und Vers 4 sagt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Ist das Gesetz jetzt abgeschafft? Die Stelle sagt nicht, dass das Gesetz abgeschafft ist. Nicht, dass das Gesetz tot ist. Nein, sondern wir sind dem Gesetz getötet oder dem Gesetz gestorben. Wir sind mit Christus gekreuzigt worden und nicht das Gesetz ist gekreuzigt worden. Das Gesetz sagt uns weiter, was zu tun ist. Hier geht's ganz klar um die 10 Gebote. Wir sind der Sünde, wir sind der Ungerechtigkeit gestorben, weil wir sie immer weniger tun, weil wir wissen, was richtig ist. Wir tun nicht mehr das Falsche, weil wir dem gestorben sind. Wir sind der Strafe des Gesetzes gestorben, dem ewigen Tod. Eine interessante Analogie mit dieser Bibelstelle, mit der Frau und dem Mann, ist folgende. Der Mann symbolisiert die Lust. Die Frau, den Christen, die Kirche, die Braut, war mit der Lust mit diesem Mann verheiratet. Der Mann stirbt. Der alte Mensch, er stirbt. Und der neue Mensch kann mit Christus verheiratet werden. Das ist die Analogie, die dahinter steht. Gottes Gesetz der Liebe ist für den Menschen und für das richtige Zusammenleben, das zwischenmenschliche Verhalten, eine Regel, ein Gesetz. Wer das ablehnt, der lehnt Gott komplett ab. Und auch die Möglichkeit, Gott gleich zu werden, das Potenzial, das Gott einem gegeben hat. Wer sich weigert, Veränderung anzunehmen und selbst bestimmen möchte, was gut und böse ist, seine eigenen 10 Gebote erschafft, der bleibt in dieser Wegwerfgesellschaft gefangen. Und irgendwann kommt der Tag, wo man auch selbst weggeworfen wird. Jeder bekommt eines Tages eine Rechnung. Und für manche wird sie aber unbezahlbar.